Wir haben heute Nachmittag nur eine kurze Einheit, bevor wir dann heute Abend nochmal in diese Regeln der Heirat, Scheidung, des Unverheiratetseins hineingehen, wollen wir nochmal kurz das aufnehmen von gestern Abend. Und zwar 1. Korinther 6, Abvers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich denn die Glieder des Christus nehmen und zu den Gliedern eine Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr etwa nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht oder Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Erste wichtige Erkenntnis aus diesem Abschnitt. Wir befinden uns ja immer noch bei den Scheidungsregeln, aber das ist quasi ein Einschub, weil wir ja zwischendurch immer wieder hören, dass Hurerei eine und die einzige Erlaubnis zur Scheidung ist. Man kann fast sagen, eine Verpflichtung, gut, das ist zu weit gegangen, aber das ist das einzig legitime, der legitime Scheidungsgrund, der den hinterbliebenen Partner ermächtigt, wieder zu heiraten. Straffrei. Und zwar entweder wirklich jemand Jungfräuliches oder jemanden, der seinerseits aufgrund der Hurerei des Partners aus einer Beziehung herausgekommen ist. Bitte? Oder verwitwet ist. Logisch. Aber danke nochmal für diese Ergänzung. Deswegen beschäftigen wir uns hier nochmal mit dem Aspekt der Hurerei. Und was ist in diesem Abschnitt Entscheidendes über Hurerei gesagt? Wie immer, ich sage das schon mal im Vorfeld, es steht nicht so direkt da, sondern es ist eine abzuleitende Sache. Aber ich höre trotzdem gerne, was Caroline entdeckt hat.
Ja, dass auch sexueller Kontakt mit der Hure ein Fleisch werden muss.
Genau, das ist der Punkt. Auch Hurerei macht zu einem Fleisch. Nicht etwa nur die Ehe. Und was lässt sich daraus wieder ablesen? Ableiten. Ja?
Dass man zu einer Prostituierten gehen würde, dass man damit ja auch ein Fleisch würde.
Genau. Also wenn, und ableiten lässt sich daraus, jeder Sexualverkehr macht die beiden Sexualpartner eins. Jeder. Und das ist der Grund, warum Hurerei nicht geht. Welche Konsequenz hat das übrigens? Also, jeder Sexualverkehr macht beide eins. Was heißt, also ganz wichtig bei der Hurerei, ja, bei der Hurerei hat das eine ganz wichtige Konsequenz. Ich schreibe das mal so, Konsequenz möchte das unterscheiden. Konsequenz bei Hurerei und bei ehelichem Verkehr. Es gibt nämlich einen Unterschied dabei. Jeder Sexualverkehr macht beide eins. Also aus zwei Menschen werden eins. Welchen Unterschied gibt es beim Sexualverkehr innerhalb und außerhalb der Ehe? Ja?
Na, innerhalb der Ehe, da bleibt man ja, also da bleibt man ja mit seinem Vater zusammen, da wechselt man nicht hin und her,
ja?
Ändert man nicht sein, ändert man nicht den, sein Selbst, sein Ich.
Ja, das ist richtig, man ändert nicht das Ich. Wie nennt das die Bibel?
Der Geist?
Nee, das gibt dazu. Wir kommen noch im nächsten Kapitel dazu. Es gibt eine Konsequenz daraus.
Also ich würde sagen, bei ehelichem Verkehr, da kann man, das tut alles zum Problem. Man wird schöpferisch zum Beispiel. Und bei der Hurerei, da schädigt man sich selber.
Richtig. Also das ist sehr, sehr allgemein ausgedrückt. Ich sage das mal mit biblischen Worten. Bei ehelichem Verkehr wird der Partner geheiligt. Und das ist eine interessante Sache. Das kommt nachher noch, was den Tempel betrifft. Ja?
Wenn man aber geheiligt wird, ist doch nur, wenn ich dann auch schöpferisch tätig bin. Wenn ich auch Sex habe mit Verhütung, wenn ich
Sex habe, ist die Frage nicht der Verhütung oder Nichtverhütung, sondern Sexualität in der Ehe. Wenn ich jetzt sage, hat heiligenden Charakter, dann ist das übertrieben. Ja. Denn das hat, dann kriegt das ja fast schon eine rituelle Überhöhung. Aber, wir gucken mal in den Vers hinein. Doch, es hat heiligenden Charakter. Es hat heiligenden Charakter. Und zwar, das, was du eben als Einwand bringst, ist, an der Stelle ist nämlich erkennbar. Wenn Kinder gezeugt werden, sind die geheiligt. Die sind geheiligt, wenn einer der Partner zumindest Christus. Also, ich sage das mal so, innerhalb einer christlichen Ehe hat Sexualität sogar einen reinigenden Charakter, keinen unverunreinigenden. Und nur dort. Während bei Hurerei, welche Konsequenz ist aus diesem Einswerden? Genau. Teilhabe an dessen Sünden. Und das ist eine krasse Sache. Wisst ihr, was das bedeutet? Jeder Sexualverkehr außerhalb der Ehe infiziert mich nicht etwa nur mit der Möglichkeit von irgendeinen Geschlechtskrankheiten, sondern infiziert mich sofort und vollständig mit allen Sünden meines Sexualpartners. Und deshalb flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb seines Körpers, aber an der Stelle zerstöre ich meinen eigenen Körper, weil ich mich an dessen Sünden infiziere. Ja? Danach heiratet. Also wenn man den heiratet. Oder wie? Okay, das ist die alleinzigste Variante, wo das. Aber dann hat eben auch dieser Verkehr den Stellenwert der Eheschließung. Verstehst? Oder nicht? Also dann tritt man mit dem frühen Sexualkontakt praktisch in die Ehe hinein.
Also, wo reingetrieben wird, nicht verheiratet,
Nee, das ist nicht geil. Wenn sie heiraten, ja natürlich. Natürlich sind sie geheiratet. Also nee. Nicht eindeutig. Und zwar, ja, natürlich. David sagt das. David sagt das in Psalm 51. In diesem. Ja.
Es hieß ja gerade, dass wenn man einen Partner Geschlechtsverkehr hat vor der Ehe, dann ist das sozusagen eine Art Eheschließung, korrekt genommen. Das ist, wenn aber der Partner der andere dann ohne Reichweite bleibt.
Genau das ist der Punkt. Also dann, also das Risiko vorehelichen Geschlechtsverkehrs, ich sage das mal ganz platt, ist, dass ich mich dann nämlich mit dessen Sünden schon mal eins mache. Weil vorehelich eben tatsächlich noch vorehelich ist. Und diese Belastung geht in die Ehe hinein und auf die Kinder über. Und das ist das, was David sagt im Psalm 51. In Ungerechtigkeit hat mich mein Vater gezeugt und in Sünde meine Mutter geboren. Wollt ihr gucken, wo das steht? Also Psalm 51, bitte? Ja, lies mal laut.
Siehe, in Schuld bin ich geboren, für die Sünde hat mich meine Mutter empfangen.
Das kann man natürlich sagen, das ist die die Erbsünde des Menschen, aber ich glaube, das zielt noch auf eine zweite Sache dahin. Ja, also 5 ist es bei mir oder 6 bei anderen. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Empfangen, nicht geboren. Also schon der Moment der Empfängnis kann ein Akt der Ungerechtigkeit sein. Ein Akt der Ungerechtigkeit. Das wiederum ergibt sich aus dem Abschnitt im Johannesevangelium Kapitel 1, wo es heißt, denen, die Jesus Christus annahmen, gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die nicht aus der Lust des Fleisches, nicht aus natürlicher Abstammung oder aus dem Willen des Mannes geboren, sondern die aus Gott geboren sind. Und es gibt sowas, also es gibt Kinder der Verheißung, und ich sage das mal als Vater vieler Kinder, auch die Art der Zeugung spielt eine Rolle für den Lebensweg des Kindes.
Aber ich meine, bei dem war es ja klar, sie wollten ja auch keine.
Ja. Diese Geschichte ist schon gewesen. Also an der Stelle liegt nochmal ausdrücklich nicht daran, dass wir die äußerste Kante des Erlaubten anpeilen, sondern den Kern des Richtigen. Also man kann natürlich versuchen, so immer grenzgängerisch sich an den Rand dessen heranzutasten und so zu leben, wie es gerade so noch zweite Qualität ist. Oder ich kann Kernbereich des Willens Gottes wollen. Das muss das Ziel sein. Kernbereich des Willens Gottes ist unsere Heiligkeit. Und das bedeutet, für jemanden, der Sexualität ausleben will, Eheschließung. Und das bedeutet dann, dass innerhalb der Ehe dieses Reserviertsein für Gott einen interessanten Aspekt hat, nämlich ich infiziere mich innerhalb der Ehe nicht mit den Sünden der anderen, wenn ich mit dem anderen verkehre. Das finde ich genial. Also man überträgt innerhalb der Ehe keine Dämonen, aber außerhalb der Ehe immer. Wirklich, das ist so.
Selbst wenn der Partner belastet ist.
Ja.
Geht das nicht auf den anderen?
Nee. Also es gibt natürlich Leute, die sind selber belastet, kommen selber aus einem belasteten Elternhaus, sind vielleicht als Kinder dem Teufel überschrieben worden oder sowas. Die sind gefährdeter. Ich habe heute eine Begegnung gehabt mit jemand, der hat mir das berichtet. Also ich kenne den schon viele Jahre, habe den lange begleitet. Die ist gläubig geworden und hat trotzdem sehr schwere dämonische Heimsuchungen auf sexuellem Gebiet gehabt. Wir haben darüber gebetet und der ist frei geworden. Und vor 2 Jahren, also nach etwa 15 Jahren Freiheit, ist da wieder was aufgekommen. Und ich weiß es noch nicht, also aus dem einen Gespräch heute kann ich das nicht ableiten, was der Eintritt ist. Ja, es hängt natürlich ein Stück auch damit zusammen, dass der Teufel uns auch in der Ehe verführen kann. Und zwar zum Beispiel, und das ist eine gefährliche Sache, es heißt im Galaterbrief mal, dass ein Kennzeichen dämonischer Lehre ist, das Gebot, sich von bestimmten Speisen zu enthalten und das Gebot, nicht zu heiraten. Das heißt, es gibt so Oberfromme, die sagen, also als Christ darf man kein Schweinefleisch essen oder so. Oder als Christ lebt man nur dann ordentlich, wenn man ein Leben lang sexual abstinent ist. Im Sinne von, dass man nicht heiratet. Und das ist eine dämonische Lehre. Und wenn Menschen damit in Berührung kommen, und die sind davon vielleicht nicht völlig überzeugt, aber das hat irgendwo einen Haken in ihrem Herzen, die heiraten, und sind dann mit einem schlechten Gewissen zusammen, dann öffnet praktisch diese dämonische Lehre auch ihr Herz, und dann können sie sich, sage ich mal, infizieren. In der Hinsicht nicht, dass es von Gott her so wäre, aber dass die Furcht anstelle des Glaubens dann wirklich solche Besetzungen möglich macht. Und ich meine, das ist nicht ganz so selten. Also was ich beobachte gerade, nur staunen sich bei mir ja durch die Arbeit, also durch diese Eheberatung, natürlich so gerade die Sonderfälle. Aber was ich da erlebe, ist eben immer wieder solche Gedanken, das hat häufig so ein romantisch verklärtes Bild. Also ich begegne in der Christenheit in der Meinung, die draußen auch vorherrscht, aber nicht ganz so heftig. Das sagt, also ich darf unter gar keinen Umständen Sex haben, wenn ich nicht Lust dazu habe. Und alle nüchternen Christen, die ich kenne, sagen, bezeugen, also gerade auch Frauen, die Lust kommt beim Vollzug, so wie der Appetit beim Essen kommen kann. Und es gibt Leute, die das dann schwer bekämpfen und sagen, ja, wenn man keinen Hunger hat, dann kann man doch auch nicht, oder wenn man keinen Appetit hat, kann man auch nicht essen. Und ich habe gesagt, okay, das kann schon mal passieren, das ist wirklich so. Ja, irgendein Infekt schleicht sich an oder sowas, dann sollte ich lieber nicht essen. Aber ich kann die Appetitlosigkeit nicht zum Credo heben, und es gibt Leute, die sind einfach krank. Ja, die haben irgendwelche Gastritis oder Entzündung, haben immer keinen Appetit, magern ab. Da kann man doch nicht sagen, die dürfen nur essen, wenn sie Appetit haben. Und sowas gibt es auch auf sexuellem Gebiet, dass das wie abstumpft, und zwar innerhalb der Ehe. Ich sage das ausdrücklich, dort, wenn es dort auftritt, ist es eine gefährliche Geschichte. Dass man, ja, heute mag ich nicht, der Partner bemüht sich, dann ist er ein bisschen eingeschnappt und sagt, na gut, wenn du nicht willst, will ich vielleicht das nächste Mal auch nicht. Und ruckzuck hat sich dort ein Problem aufgebaut. Und immer dann ist der eine wieder gut, wenn der andere dann schon wieder eingeschnappt ist. Und das kann sich über Monate sein, das kann sich über Jahre hinziehen.
Aber das ist doch nicht fast.
Gefährlich ist das
vor allem.
Das ist richtig gefährlich.
Wenn das immer so ist,
ja.
Ja.
Ja, ja. Denn das hat, wir sehen das nachher gleich im nächsten Kapitel, heute Abend. Eher eine dämonische Bedrängnis. Ich glaube nicht, dass es primär ein Fluch ist, sondern es ist eine Versuchung, eine satanische Versuchung. dass Menschen nicht sich dazu verstehen, was eben die Bibel ganz nüchtern nennt, eheliche Pflicht. Als junger Mensch, aber vor allem als Unverheirateter, kann man sich das gar nicht vorstellen und denkt man, ja, steht denn da für ein Quatsch in der Bibel von ehelicher Pflicht? Das hat der größte Spaß. Du kannst doch nie dazu kommen, dass es zu einer Pflicht wird. Dann ist man ein paar Jahre verheiratet, dann ist man unter den Belastungen des normalen Ehealltags und kommt abends müde nach Hause und denkt an alles, nur nicht gerade noch die Frau zu erfreuen. Und umgedreht. Die ist platt und hat den Tag über sich mit den Kindern beschäftigt, legt sich und der Mann möchte gerne noch ein bisschen kuscheln und sie ist schon eingeschlafen. Und wenn das nicht, also wenn man das nicht weiß und ernst nimmt, dass es dort eine Verpflichtung für Eheleute gibt, sich einander anzunehmen, dann hat man richtigen Stress schon programmiert. Und das kann man schön christlich verbrämen. Aber das ist falsch.
Ich habe noch mal eine Frage. Ja? Wie ist denn das so? Dienen die Ehe hauptsächlich, um also schöpferisch tätig zu sein, indem man Kinder zeugt? Oder bedeutet auch schöpferisch, dass ich, also ich meine, wenn ich Sex in der Ehe habe, dass man auch einander dann mit sich Gutes tut dadurch? Aber
primär, wie primär dient die Ehe der Freude?
Ja. Also das heißt, es ist jetzt nichts Anstößiges, wenn Paare eben Gefallen daran haben, sich jeden Tag da und sie verhüten, aber weil sie nicht keine Kinder nimmt. Das ist jetzt die Frage. Inwieweit?
Das ist fast eine katholische Frage. Nach katholischer Ethiklehre dient Sexualität nur der Vermehrung. Und das erkenne ich zumindest in der Bibel nicht. Es gibt keine Vermehrung ohne Sexualität. Klonen ist mit Sicherheit kein göttlicher Weg der Vermehrung. Aber wenn ich ganz unvoreingenommen an die Schrift gehe, und zwar an die gesamte Heilige Schrift, werde ich entdecken, dass wenigstens die Hälfte die Freude ist aneinander und an Gott. Denn ich sage das mal so, ein richtiger, tiefer, gottgemäßer Orgasmus bringt mich so richtig zur Dankbarkeit. Das geht nicht anders. Also das ist eine Sache, die, das ist eben nicht bloß, dass man sich gegenseitig zu einem Gipfelchen kitzelt, sondern das ist eine Sache, die den ganzen Menschen erfasst. Das ist das, was die Bibel, diese eigenartigen Ausdrücke im Alten Testament hat, erkennen. Und Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar ihm denjenigen Sohn. Ich wage mal nicht hier in die Runde zu fragen, die Eheleute, wer das alles schon erlebt hat, aber ich weiß, dass durchaus nicht bei jedem, bei jedem Sexualkontakt, aber diese tiefe Begegnung, dieses, als ob ein inneres Fenster aufgeht, dass man eins ist, dass man den anderen erkennt in einer Dimension, die sich nicht aus Gesprächen erschließt. Das geschieht im Sexualverkehr. Und das ist Freude. Das ist eine andere Dimension, als man im Alltag hat. Und das ist auch eine Sache, die einen mit dem Partner viel tiefer verbindet, als mit jedem anderen Menschen. Es gibt durchaus Menschen, mit denen bin ich emotional auf einer ähnlich tiefen, vielleicht sogar zeitweise auf einer tieferen Weise verbunden, wie mit meinem Partner. Das ist legitim. Ja, ich kann geistlich mit Menschen enger übereinstimmen mögen, als mit meinem Ehemann oder meiner Ehefrau. Auch das ist möglich. Aber ich kann mit keinem anderen Menschen diesen Erkenntnisprozess haben, außer auf sexuellen Weg. Und es gibt natürlich das auch außerhalb der Ehe. Das gibt's. Mit Nebenfrauen oder so. Das ist nicht von Gott so gewollt, aber das ist möglich. Und das ist natürlich dann das ultimative Ehehindernis. Ja, wenn ich verheiratet bin und das hat sich irgendwie vielleicht ein bisschen abgeschliffen und dann habe ich ein Verhältnis zu jemand anders und dann verliere ich mich in dem, naja, wie soll ich dann noch eine Ehe führen? Das geht nicht. Da kann ich noch so Versprechen geben und sagen, ja, das will ich ja nicht und das passiert nicht mehr und so. Da hat sich mit einmal was vollzogen. Ich habe solche Seelsorgedienste gehabt. Ich habe ein feines Ehepaar vor Jahren kennengelernt, gläubige Leute, aktiv in der Suchtkrankenhilfe. Beide eigentlich eine Schönheit. Der Mann ein berückend schöner Mann und die Frau nochmal ein Ende schöner. War ein Ende älter als ich. Und hatten erwachsene Kinder. Und der Mann hat ja früher getrunken. Und sie haben Erneuerung ihres Lebens erfahren. Und die haben eine nach außen vorbildliche Ehe geführt. Und am Ende seiner Trinkzeit war er einmal fremd gegangen. Hatte irgendeinen Handwerksberuf und war auf Montage, also als Monteur unterwegs. Und da hat ihn eine Frau mehr oder weniger abgepasst. Und er ist nicht zur Ruhe gekommen, dieser Mann. Bis das gebeichtet war, und zwar vor der Frau. Also er hat es erst den Mitarbeitern gesagt, er hat gesagt, weißt du, wenn wir wirklich heil werden, wenn ihr heil werden wollt, dann müsst das deine Frau hören. Darfst nochmal nach Hause gehen, wir können da drüber reden, wenn du das glas, ob du das willst. Was ist, wenn du sich scheiden lässt? Das waren so eine tiefen Ängste. Das war eine sehr schwere Erschütterung, aber das ist geheilt. Ich habe die dann noch mehrere Jahre lang so in Abstand begleitet. Es ist eine tiefe Sache weitergegangen, die angefangen hat, aber die an dem Punkt abgebrochen war, weil da jemand anders dazwischen gestanden hatte. Und das ist damit gemeint, hier mit diesen Nebenwirkungen der Hurerei. Und das ist heute, ich denke, einer der Generalfehler in der Seelsorge allgemein. Da kommen Leute, beichten sexuelle Vergehen, bekennen nebenehelichen Sex, wird ihnen Vergebung zugesprochen und kommen nicht zur Ruhe und wundern sich drüber, mit Recht. Nee, sondern sie sind nicht gelöst von den Sünden ihrer Sexualpartner. Die wissen das gar nicht, dass sie sich das über den Pilz gezogen haben. Und das sind Dinge, die gehören dazu. Und dann erst versteht man, was man dabei versaut. Also dann erst wird diese satanische Dimension von Hurerei offenbar. Wenn man das ernst nimmt, ja, dass man mit demjenigen eins geworden ist, wo man doch eigentlich zu Jesus gehört. Das ist eine sehr gefährliche Sache.
Was ist denn eigentlich mit Verlobten, die immer, also zusammenleben und nicht verheiratet sind, aber immer mit dem gleichen Partner leben?
Ja, die sind zu faul zum Heiraten.
So wie meine Cousine, die ist ja auch schon immer mit ihrem Verlobten verlobt.
Also ich denke, das ist ein gewisses Hintertürchen, was man sich vor dem Gesetz offen hält. Meistens um den Stress einer Trennung nicht so schmerzhaft werden zu lassen. Wenn ich sage, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, ist das schon wieder zu hart ausgedrückt, aber es ist kein gottgemäßer Weg. Kurz gesagt. Bitte? Ja, wilde Ehe.
Ja.
Wo das Wort wilde Ehe dann natürlich auch sehr schlechter Ausdruck ist. Ich führe auch eine wilde Ehe und bin glücklich damit. Aber im ganz anderen Sinne. Also nicht so schlimm wie eine eingeschlafene, zahme Ehe.
Kleineren Städten sagt man nicht sonderlich, also in diesen aktivischen
Was heißt das? Die schmeißt man raus und lässt sie nicht zusammen?
Ja, das erstmal und dann, ja. Ich meine, es kommt doch an, wie weit es gegangen wird. Also im Extremfall hat er auch.
Ja. Cool. Das ist wie bei Udo Jürgens mit dem Ehrenwerten Haus. Das ist das Problem dabei, dass es oft Leute sind, die sich darüber schwer aufregen, die selber
dann sollte man doch die dazu
begleiten.
Begleiten,
ermutigen. Natürlich. Natürlich. Das wird gemacht, das finde ich gut. Also wo sowas ist.
Dann kommt ja irgendwann mal eine Entscheidung nach einer gewissen Zeit.
Inwiefern?
Naja, ich meine, man kann ihn nahelegen zu heiraten,
ja.
Und sagen, ja, machen, aber gut, die Dauer des Wartens ist unterschiedlich.
Also es ist überhaupt kein Problem, solange die Leute sexuell enthaltsam leben. Da können die meinetwegen 20 Jahre verlobt sein. Das ist überhaupt nicht anstößig. Problematisch wird, wenn sie wie Eheleute leben. Dort leben sie eigentlich in Lüge. Dass sie wie Eheleute leben. Gut, dann sollten sie auch heiraten. Ganz einfach. Wenn sie es nicht machen, müssen sie das vor Gott verantworten.
Aber deswegen muss man sie ja von seinen
Auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet. Ich kann das nicht pauschal beantworten. Wenn ich jetzt sage nein oder wenn ich sage ja, dann gibt es garantiert irgendein gewichtiges Beispiel, warum meine Antwort nicht genau den Kern trifft. Also es gibt wo, ich sag mal wo. Da ist es relativ verbreitet. Da wird nämlich häufig werden da nämlich beide Positionen verbissen wahrgenommen. Und zwar sind es bei Zweitehen, und zwar bei verwitweten Leuten. Genau. Ältere Herren und ältere Damen, also älter in dem Sinne von, sagen wir mal, 65, noch mitten in der Blüte des Lebens, beide verwitwet. Beide kriegen sie eine gute Witwenrente. Und schon hat man das Problem. Und, da muss ich sagen, wenn beide eine schlechte Witwenrente kriegen, statt eine gute, dann habe ich dort Verständnis für. Meine persönliche Haltung. Weil die Schlechterstellung der Eheleute sowieso schon erschreckende Ausmaße angenommen hat. Wenn mit dem Verzicht der Eheschließung dann in eine materielle Not eintritt. Gut, also da kann ich einfach, da wage ich nicht drüber zu urteilen. Da hat man es leicht zu sagen, da haben sie keinen Glauben. Wenn sie Glauben hätten, würden sie wissen, dass Gott sie versorgt, wenn sie ordentlich heiraten und dafür auf die Witwenrente verzichten. Aber wer bin ich, den Glauben eines anderen zu beurteilen?
Ja. Eine Frau im Nachbarzimmer und mit meiner Sache zu essen gegenüber. Und die hat so ein paar Tage angefangen, so ein bisschen zu erzählen. Und dann kam so mal raus, ja, also sie ist verwitwet und sie hat eine Freundin, der ist auch verwitwet. Und sie sind jetzt zusammengezogen, weil der eine die Wohnung hatte und die andere ein Haus. Aber ja, das kam dann so innerhalb von ein paar Tagen. Ja, aber wir haben zwei Schlafzimmer und irgendwie, für sowas sind wir ja schon viel zu alt, aber zusammengeben, das machen wir. Wir machen zusammen Ausflüge. Die war noch gar nicht so alt, war mit den 50er oder so, aber dann fand ich so süß. Der kam dann so zuerst zu Besuch und wenn du ihn beobachtet hast, dann ein bisschen junges Pärchen, so frisch verliebt, aber überhaupt nichts Anständiges da drin, sondern so ganz weiter.
Also in solchen Fällen ist das absolut legitim, dass man nicht heiratet, ganz klar. Dass man nur noch Rentner-WG lebt. Ist so, wirklich.
Das weiß man gewesen,
wenn man miteinander verkehrt, denke ich, wäre eine Eheschließung ehrlich. Ganz einfach. So ist das Kriterium, wie ich das.
Sozusagen, solange sie eine Art Verlobungsstatus noch haben.
Ja.
Dann ist es okay.
Und wenn sie den bis zu ihrem seligen Ende behalten, 35 Jahre lang, ist das absolut legitim.
Also manche ältere Leute, die machen keinen Sex mehr mit manchen.
Soll es solche geben, ja.
Ja, soll es solche geben.
Und bei manchen fällt es das Ältere mit 30, 35 an. Wirklich. Und es gibt 110-Jährige, die fröhlich Kinder zeugen. Gebären eher selten. 70-Jährige hat schon gegeben. Sexualität ist so vielgestaltig, dass auch für ältere Semester durchaus was Angemessenes dabei ist. Also, Schlüsselvers, wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Das ist ja wörtlich gesagt über die Eheleute, aber das ist eben genauso gesagt über alle anderen Formen der Sexualität. Und deswegen ist dieses Einfleischwerden der ultimative Schaden für eine Ehe, wenn das daneben auch außerhalb geschieht. Oder auch davor. Auch davor. Das Wort voreheliche Geschlechtsverkehr wird ja immer, oder ist ja missverständlich. Vorehelich kann heißen, ausschließlich und alleine mit meinem Partner, mit meinem einzigen, dann ist es eine andere Art vorehelicher Geschlechtsverkehr als mit irgendjemand. Also was unter die Kategorie, man muss sich ja schließlich austoben oder man muss sich ja kennenlernen fällt. Ich habe bei dieser zweiten Kategorie grausige Dinge erlebt. Also so furchtbare Dinge, unfassbare. Dass die Braut am Polterabend sich einen Typen greift und sagt, komm, ab morgen kann ich ja nicht mehr. Also, naja, so ein krasses Beispiel. Da verschlägt es eine Sprache. Bis hin zu der auch unter Gläubigen weit verbreiteten Meinung, man kann doch die Katze nicht im Sack kaufen. Ich muss doch erstmal testen, wer auch sexuell zu mir passt. Und das sind dann schon also schwere Verirrungen. Also wer so rangeht, ich sage der geht als Krüppel in die Ehe recht. Fürchterlich. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und das bedeutet, wer Christ geworden ist, gehört sowieso zu Jesus Christus. Und wie kann man dann noch als Christ sich gleichzeitig mit Huren einlassen? Wie soll das gehen? Da muss ich sagen, habe ich vor Jahren gelernt von Afrikaner, von Russen. Also von Leuten, die nicht in diesem ganz frommen Mitteleuropa groß geworden sind, sondern am Rande des christlichen Bekenntnisses, also im räumlichen Sinne. Ich habe vor vielen Jahren, also in meiner Jugend, einen Mann kennengelernt aus Kasachstan, der hat unsere Gemeinde damals besucht. Also nicht die, in der ich aufgewachsen bin, sondern in der Kirchgemeinde in Binz, in der ich dann 5 Jahre war. Und er hat geweint und hat gesagt, nachdem er eine Woche uns besucht hatte, gab es so einen Abschlussabend, sehr festlich, und er hatte geweint und hat gesagt, warum machen Sie das? Ich bin nach Deutschland gekommen, weil Sie hier viel mehr Freiheiten haben wie wir. Und egal, wo ich hinkomme, überall wird geraucht und getrunken. Das machen doch keine Gläubigen. Punkt Nummer 1. Im selben Jahr, da hatten in der Gemeinde viele Afrikaner zu Besuch, die dort ihre militärische Ausbildung hatten, also eine Offizierslaufbahn, waren viele Christen dabei, Katholiken, Lutheraner, Baptisten. Und da hatten auch mal so einen Abend und dann haben sie erzählt, also das war auch der Abschlussabend, wo sie dann so aus sich rausgegangen sind, haben sie gesagt, also über eine Sache kommen wir nicht zurecht. Bei uns ist das klar, wenn einer Christ wird, hört er auf mit Rauchen, Saufen, Huren, Spielen und allen und Klauerei. Wie kann man das dann so weitermachen? Das war für die ein Schock und hat sie geplagt. Dass fromme Leute, die jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, in der Woche sich darüber unterhalten, wie sie einen Kumpel abgezogen haben und der andere, dass er sagt, komm, Gebetsabend, machen wir nicht, heute ist Fußball, kannst du mir kommen und dann stehen die Bullen auf dem Tisch und dann wird gequält. Schock. Und das habe ich verstanden, da habe ich gedacht, nee, also wenn das die Leute, die von draußen dazu kommen, so klar haben, wie kann ich dann so einen Weg irgendwann suchen, wo ich dazwischen rumeier? Das geht nicht. Das radikalisiert einen in gewisser Weise. Also wirklich, das, aber im eigentlich positiven Sinne, ist die Wurzel. Also das bringt uns zu den Wurzeln zurück und das muss auch so sein. Christsein ist keine Pipifax-Sache, sondern das ist richtig eine ernsthafte Sache, die uns mit allem, mit Geist und Seele und Leib in Beschlag nimmt. Und hier wird dieser geistlich-körperliche Aspekt extra herausgeholt. Flieht die Unzucht oder Hurerei, denn jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes, aber wer Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Und da gucke ich nochmal, was diese Wortbedeutung von Unzucht ist. Porneia heißt das griechische Wort. Woher kennen wir das? Von Pornografie, genau. Hurerei, Unzucht. Wenn Ehebruch nicht ausdrücklich genannt wird im Zusammenhang mit Porneia, schließt dieses doch den Ehebruch mit ein. Also überall, wo Hurerei steht, ist automatisch der Ehebruch mit gemeint. Also Hurerei ist der übergeordnete Begriff. Oder deswegen ist Unzucht auch die bessere Übersetzung. Ja, das ist ja eine weitere gefasste Sache. Und meint jeglichen außerehelichen Geschlechtsverkehr. Interessant ist, dass dieses Wort Hurerei in der gesamten Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, immer auch eine Nähe zum Götzendienst hat. Im Sinne von Abfallen von Gott, und zwar hängt das damit zusammen, dass die Beziehung Gottes zu seinem Volk immer als eheliche Beziehung verstanden wird. Christus in die Gemeinde, ja. Und wir sind ja Teile der Gemeinde und auch insbesondere Glieder von Christus selber, also der Gemeinde, wo er das Haupt ist und wir seine Glieder. Und damit zusammenhängen, und das kann man nicht verunehren, veruntreuen nach draußen. Und deswegen ist im Gegenschluss Hurerei eine der großen Abfallgründe, die überhaupt jemanden Gläubiges treffen können. Es sind drei Dinge. Das ist mir gesagt worden, bevor ich in den Dienst kam, und das hat heute noch dieselbe Gültigkeit, und das hatte es schon vor ein paar tausend Jahren. Drei große Gebiete sind es, die den Christen zum Verhängnis werden können. Geld, Macht und Sexualität. Warum? Weil Geld genauso diese götzendienerische Dimension hat, weil der Mammon, also Geld regiert die Welt, wirklich im Gegensatz zu Gott steht. Jesus sagt, man wird den einen lieben und den anderen hassen oder dem einen anhangen und den anderen verachten. Es geht nicht, also Gott und der Mammon können keine friedliche Koexistenz üben. Und deswegen ist ein Mensch, der habgierig ist, immer auch gleichzeitig ein Götzendiener. Er verehrt das Vergängliche. Wie Gott oder anstelle Gottes. Ja. Ausdrücklich. Also Habgier und Geiz ist dasselbe Wort im Griechischen. Gut, das sind erstmal Sprüche, aber das verändert ja im Laufe der Zeit auch richtig im Gewissen. Ja. Der zweite Punkt ist die Macht. Also das ist das, die Unabhängigkeit von Gott. Ja, das ist diese satanische Rebellion im Kern. Deswegen, wenn du dich vor mir niederwirfst, will ich dir alles geben, sagt der Teufel. Ja, die Versuchung Jesu zur Macht gehört auch zu seinen Kernversuchungen. Und die dritte Sache ist die Sexualität, weil das eben unseren Körper aus der Treue zu Gott entzieht. Ja. Ja, da fängt es an. Ja, nee, nicht unbedingt. Und zwar, aber Lotteriegewinne und sowas, da wird es gefährlich. Wenn ich sage, ich möchte gerne was Gutes verdienen, ich möchte meine Kraft und mein Wissen einsetzen und möchte gut verdienen, das ist absolut legitim. Ja. Ja, ist absolut berechtigt und ich werde dich auf diesem Weg voll unterstützen. Und deswegen haben wir dich aufs Gymnasium geschickt und nicht bloß auf die Realschule. Weil du dort eine gute Ausbildung machen kannst, ganz klar mit dem Ziel, auch gut zu verdienen. Das ist völlig legitim. Aber nicht legitim ist die Geldgier und das ist das, dass man mehr haben will im Sinne von, man ist nicht zufrieden mit dem, was man hat. Ich kenne beides. Ich kenne im Monat 5.000 Mark verdienen und im Monat von Sozialhilfe leben. Und ich kann sagen, dass ich in beiden glücklich bin, weil mein Glück nicht von dem Verdienst abhängt, sondern von Jesus Christus. Und ich kann nicht sagen, dass ich hier oder dort glücklicher war. Viel zu verdienen war eine große Freude, eben weil man viel geben konnte und nicht aufs Geld gucken musste. Ich konnte alle Freunde und Mitarbeiter einladen. Das war so eines meiner Belohnungssysteme, wenigstens jede Woche mit einem Mal essen zu gehen. Dann haben wir Zeit, wir haben uns gefreut miteinander. Das geht, wenn ich gut verdiene, leicht. Das geht, wenn ich wenig habe, sehr schwierig.
Wir haben ja jetzt auch das Thema gehabt, Finanzen, wie gehe ich damit vernünftig um mit dem von Gott anvertrauten Geld. Und wenn ich jetzt bedacht bin, was Versicherung angeht, man sollte ja, denke ich mal, nicht naiv handeln, wenn ich die Möglichkeit habe, für Altersvorsorgen zu. Ich habe jetzt da so einige Ummodelungen gemacht, in der Hoffnung, dass wenn irgendwo Geld ist, was ich. Entweder, dass ich niemandem zur Last falle oder wenn das mir zu, dass ich es auch weggeben kann in einem Alter. Oder dass ich jetzt mehr weggeben kann. Deswegen habe ich so, also ich habe da lange gebraucht, was machst du jetzt und ist das jetzt richtig oder denke ich jetzt zu geizig, wenn ich das jetzt, also da habe ich das schwer.
Also ich sag mal so, da wird man auch vom Geist Gottes geleitet. Ich bin zu DDR-Zeiten zweimal sowas von bedrängt wurden, unbedingt diese freiwillige Zusatzrentenversicherung abzuschließen. Und ich hatte darüber überhaupt keinen Frieden. Ich war richtig innerlich, ich habe mich geärgert und habe gedacht, ich tue das nicht. Und im zweiten Fall haben sie mir das einfach abgezogen gegen meinen Willen. Ich habe gesagt, Leute, was macht ihr? Ich lebe von dem, was Gott mir gibt. Aber ich möchte das, was er mir gibt, auch haben. Und nicht, dass jemand anders sich das so lange einsackt und mich kötern will mit dem Versprechen, ich krieg später. Und es kam die Wende, das war weg. Ich war sehr glücklich, das ist erst zwei Jahre vorneweg, das war dann nicht wirklich viel, was ich verloren habe, aber dass ich dieser inneren Stimme gefolgt bin. Und deswegen ist so ein ganzer Kram wie Risto, Rest, Rente und sowas.
Das stimmt mich auch, aber.
Ja.
Also, einerseits habe ich schon immer,
also ich sag's mal,
ich
sag's mal praktisch. Wenn du statt es da einzuzahlen, statt eine Versicherung einzuzahlen, dir wegpackst, die Schuld, hast du mehr davon.
Aber jetzt habe ich mir staatlich gefördert. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ein Betriebs, also dass das
innen Betriebsende ist.
Ja. Vom Betriebskonto.
Okay. Aber weißt du, was das Elend ist? Dass diese Dinge dann im Nachgang besteuert werden. Das ist so viel betrogen worden, haben Leute angespart, dann soll das ausgezahlt werden. In der Zwischenzeit haben die Gesetze geändert und 20% hat sich einfach der Staat gegriffen. Das ist so eine Sauerei. Im Schluss haben sie drauf gezahlt. Und das ist das Ärgerliche. Und deswegen stehe ich nicht auf sowas. Aber das ist meins. Das kann ich auch nicht, das sage ich nicht als göttliche Empfehlung, sondern das darf jeder guten Gewissens entscheiden. Ja. Nochmal, flieht diese Pormia, also flieht sie heißt, lass dich nicht da mit ein, versuch die nicht zu überwinden, kämpf nicht mit ihr, flieh, dreh ihr den Hintern zu und marschier los. Und zwar möglichst schnell. So sieht Flucht aus. Ja? Ich schlage mich nicht lange damit rum, ich kämpfe nicht dagegen an, sondern ich gehe weg. Denn jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb seines Körpers. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, also euer Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und das ist das Gefährliche. Gott will in unserem Körper wohnen. Das wissen ja viele nicht. Und wenn ich das so sage, da hört man drüber weg und denkt, habe ich auch schon mal gehört. Aber wisst ihr, was das heißt? Gott, der Schöpfer des Universums, der alles mit einem Wort verändern kann, will in diese Haut und Muskel und Knochenstück sein.
Und der, der in mir ist, der in mir bleibt, der hat dieses, und ich bin in ihm und
ja, dieses, weiter. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, heißt dort. Also der Zusammenhang. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers gehen. Wenn das mal erlebt hat, was das heißt, dass das wegströmt von einem. Ich sag mal so ein Beispiel. Schwerdrogenabhängige Frau. Gott drängt mich für sie zu beten. Ich mache das und ich merke, wie das wegströmt von mir. Und die schüttelt das unter mir. Und danach ist sie gesund. Oder der Geist Gottes drängt mich, für eine Frau zu beten, die auf eine Lebertransplantation gewartet hat. Nicht beim ersten Mal, nach einer dritten Begegnung. Bete über ihn und ich merke richtig, dass es heiß wird in meine Fingerspitzen, als ob Strom rausgeht. Richtige Kraft. Und dann kommt sie eine Weile später nicht mehr. Und dann frage ich, hat jemand was davon gehört? Ja, die Ärzte haben das Blut untersucht und haben nicht mehr gefunden und haben das ein paar Mal wiederholt, weil sie gedacht haben, das Labor hat irgendwie einen Fehler gemacht und die Frau wird gesund. Das ist Kraft Gottes. Das habe ich ja nicht aus mir selber heraus oder keiner von uns, sondern das ist der Geist Gottes in uns, der wirksam ist. So wie bei Jesus Christus selber, da kommt eine blutversiegte Frau, greift nach ihm, er sagt, wir haben mich angefasst, ist Kraft zu mir weggegangen. Alle sagen ja, nicht. Da werde ich jemand gedrängelt haben. Es gibt immer Leute, die wissen es besser, die wissen es besser als Jesus. Und das will und das soll mit uns passieren. Und dazu brauchen wir das Verständnis, dass wir uns selber nicht mehr gehören, sondern dass wir gekauft sind. Losgekauft aus der Gewalt des Teufels. Losgekauft von der Kraft der Sünde durch das Leben, das Blut von Jesus Christus. Und deswegen haben nicht mehr ich Verfügungsgewalt drüber, sondern er. Und solange das klar ist, macht Spaß. Und ist Kraft da. Und wenn ich das nicht mehr weiß, dann wird es eklig, langweilig, öde. Deswegen müssen wir uns gegenseitig ermuntern da drin. Und achten, wirklich darauf achten, dass wir nicht in solche Dinge verstrickt werden. Da kann nämlich eine ganze Gemeinde von gelähmt werden und beschädigt werden dadurch. Vielleicht nicht im Zeugnis, nicht in der Lehre, aber in der Kraft. Vater, ich preise dich und segne diesen Abend um Jesu Willen und um deines heiligen Wortes Willen. Danke, dass Kraft da ist, um zu heilen, um Menschen zu erneuern. Segne uns an diesem Abend. Amen.